SWR 2 Leben.
Incoming, Rondo, the flash. So we're back to a tree. And a lot of dust on. Just felt something warm on my legs.
Wir werden beschossen. Da ist plötzlich ein Blitz, eine Menge Staub. Da stimmt was nicht mit meinen Beinen. Seit etwa 5 Minuten schmerzen meine Beine. Ich kann sie nicht mehr bewegen.
Dezember 1967. In Vietnam gerät der deutsche Kriegsreporter Horst Faas in ein Gefecht zwischen der US-Armee und dem Vietcong. Faas arbeitet als Fotograf für die amerikanische Nachrichtenagentur Associated Press, kurz AP. Später wird er für seine Kriegsfotos 2-mal den Pulitzer-Preis verliehen bekommen. Doch damals, mitten im Gefecht, geht es zuerst ums Überleben. Jahrzehnte später kommentiert Horst Faas die Tonaufnahmen.
Wir waren kaum 100 Meter oder so in der Plantage drin. Da wurde die Kompanie von 2 Seiten überfallen, rechts, links und von vorne. Ein großer Blitz saß bloß auf einer Seite des Auges. Dann spürte ich plötzlich so warmes, heißes Blut in meinem linken Bein. Ich bin eine Hand dahin gefasst und hoch, und es war ganz dunkelrot. Da habe ich gedacht, oh je, das ist eine Arterie oder sowas.
6 guys took care of me. I feel alright. I feel alright.
Der Vietcong attackiert eine US-Kompanie, mit der Horst Faas am Morgen in den Dschungel aufgebrochen ist. Faas AP-Kollege John Wheeler übernimmt seine Kamera und fotografiert Faas, der verletzt auf dem Schlachtfeld liegt, umrundet von Helfern. Wheeler lässt außerdem ein Tonbandgerät laufen, das Faas Stimme aufnimmt. Noch auf dem Schlachtfeld erhält der von einem Soldaten ein morphinhaltiges Schmerzmittel.
Ich war mal mit einer vietnamesischen Einheit unterwegs. Einer meinte, wenn du verletzt wirst, können wir dich tragen. Aber nur, wenn du uns dafür 5.000 Piaster Vorkasse zahlst. Ich hoffe, das hier zahlt alles die Versicherung von AP.
Ach, komm schon, du wirst sogar einen Orden bekommen, spricht ihm ein amerikanischer Soldat Mut zu.
Nein, werde ich nicht. Will ich auch gar nicht. Ich habe ja Glück gehabt. 5 Jahre Vietnam. Und nun bin ich endlich auch mal verwundet worden. Ich kann mein linkes Knie wieder bewegen. Ist das ein gutes Zeichen? Ich hoffe, ihr habt einen guten Arzt. Wohin bringt ihr mich? Nach Saigon? Gebt mir mehr Morphium.
Wheeler nutzt die mechanische Leica-Kamera seines verletzten Kollegen Faas, die das Gefecht übersteht. Das Tonbandgerät gehört einer tragbaren, damals neuen Generation an, die erstmals längere Tonaufnahmen bei Gefechten ermöglicht. Der Fotojournalist und Hochschuldozent Michael Ebert forscht zur Entwicklung journalistischer Arbeitsgeräte und deren Einfluss auf die Arbeit der Berichterstatter.
Es gab noch gar nicht so lange richtig tragbare Tonbandgeräte. Noch wenige Jahre vor diesem Ereignis im Dschungel 1967 gab es Tonbandgeräte, die wurden wie ein Uhrwerk aufgezogen. Die liefen dann 3 Minuten und dann musste man sie wieder aufziehen. Nicht? Also da war durchaus diese Live-Tonaufzeichnung noch nicht so weit entwickelt, wie wir das heute kennen. Also heute, Sie haben ein Gerät, das ist so groß wie ein Handy und leistet genau das Gleiche und noch mehr. Das ist schon eine völlig andere Zeit gewesen. Nicht nur im Ton, sondern auch in der Fotografie und im Film.
Der Vietnamkrieg fällt in die Blütezeit der Pressefotografie. Neue Kameras und Verfahren erleichtern die mobile Arbeit unter extremen Bedingungen. Bekannte Fotografen schießen Bilder, die auf den Titelseiten führender Massenmedien erscheinen und dort große Beachtung finden. Aus Vietnam kommen ständig neue Fotos, Nachrichtenfilme und Tonaufnahmen, die die Grausamkeit des Kriegs bis in die Wohnzimmer tragen und dort entsprechende Beachtung finden. Die Kriegsreporter arbeiten unter Bedingungen, von denen ihre heutigen Kollegen nur träumen können. Sie bewegen sich frei von Kontrollen durch kriegführende Militärs, nach eigenem Gutdünken statt geleitet von Armeepresseerzählern. 2010, 2 Jahre vor seinem Tod, erzählte der Fotojournalist Horst Faas dem Websender fototv.de, wie er damals in Vietnam arbeiten konnte.
Es fängt immer an in Saigon mit einer Autofahrt zu einem Flugplatz. Und an dem Flugplatz habe ich mich durchs Tor schmuggeln müssen irgendwie. Aber meistens kannten sie mein Auto und kannten mich. Dann bin ich zu der Hütte, wo ich wusste, dass die amerikanischen Hubschrauberpiloten ihre Tagesoperationen planen. Dann habe ich guten Morgen gesagt, habe mir anhören dürfen, was sie am Tag vorhaben. Und dann bin ich mit der für mich interessantesten Mission losgeflogen, in leeren Hubschrauber. Dann bin ich aus dem Hubschrauber raus, habe mich vorgestellt bei dem amerikanischen Berater und dem vietnamesischen Truppenkommandeur, meistens ein Bataillonskommandeur. Ich bin Horst Faas aus Deutschland, ich mache Bilder. Ja, die hatten eigentlich nie was dagegen. Ein bisschen Unterhaltung, da waren sie immer dran interessiert.
AP schickt Faas bereits 1962 nach Vietnam. Der Bürgerkrieg hat zwar schon begonnen, aber die USA werden dort erst 2 Jahre später eingreifen.
Es gab einen delikaten internen Grund für die AP, mich nach Vietnam zu schicken. Wir hatten damals einen guten vietnamesischen Fotografen beschäftigt, der auch auf Kampfhandlungen ging. Du warst einigen der Fotoredakteure bei Zeitungen aufgefallen, dass die AP Bilder lieferte mit Hubschraubern, die immer wieder die gleichen Nummern hatten. Dann haben wohl einige bemerkt, dass das Wetter immer das gleiche war. Und dann sah einer, dass die Piloten, die aus dem Fenster guckten, des Hubschraubers auch die gleichen waren. Es stellte sich raus, dass der Fotograf auf einen Einsatz ging, die gleichen Hubschrauber 3-4 Mal fotografiert hat, wie diese Truppen landeten. Und dann, als er wieder in Saigon war, die Bilder über 14 Tage verteilt hat und übertragen hat, so nach dem Motto, die Hubschrauber sehen ja doch alle gleich aus und das Wetter bleibt auch immer gleich in Vietnam. Das war natürlich eine Todsünde für eine Nachrichtenagentur, die immer genaues Datum, genauer Platz und genaue Umstände angeben muss und nicht so schummeln darf. Meine erste Aufgabe war, diesen vietnamesischen Fotografen so freundlich wie möglich zu entlassen.
Die Wahrheit verfälschen, Arbeit sparen. Diese Verlockung begleitet die Pressefotografie seit ihren Anfängen. Als einer der ersten Kriegsreporter überhaupt fotografierte der Brite Roger Fenton in der Mitte des 19. Jahrhunderts den Krimkrieg, in dem Russland gegen das Osmanische Reich und seine Verbündeten kämpfte. Fenton war auf frühzeitliche Kameratechnik angewiesen. Seine Dunkelkammer stand auf dem Gestell seines Pferdewagens. Vor jeder Aufnahme musste er eine empfindliche Glasplatte mit Chemikalien beschichten. 1855 fotografierte Fenton das Tal der Todesschatten, einen öden Landstreifen, auf dem während des Krimkriegs viele britische Soldaten starben. Doch bevor Fenton endlich fotografieren konnte, waren die Leichen bereits weggetragen und das Tal lag verlassen da. Seine erste Aufnahme schien ihm anscheinend zu belanglos, und so griff er selbst ein. Fenton sammelte in der Umgebung unzählige verstreute Kanonenkugeln und verdichtete sie zu Haufen, die nun in der ansonsten leeren Landschaft symbolhaft, aber unübersehbar an die vergangene Schlacht erinnerten. Die Fotos von Fenton besitzt heute das Pariser Musée d'Orsay, das auf seiner Webseite kommentiert:
Man beschuldigte Fenton bisweilen, seine Fotografien seien gestellt und er habe absichtlich die Lage der Kugeln geändert. Dies ist sehr unwahrscheinlich, denn die um ihn tobenden Kämpfe haben ihm gewiss keine Zeit dazu gelassen.
Dabei dokumentierten die Aufnahmen, dass die Kriegsparteien das Schlachtfeld offensichtlich längst verlassen hatten. Michael Ebert forscht und lehrt an der Hochschule Hannover zu Fotojournalismus und Dokumentarfotografie. Dort sollen die Studenten lernen, Fotos kritisch zu hinterfragen.
Diese Kanonenkugeln wurden dann eben von Roger Fenton und seinen Leuten ins Bild gelegt, damit es etwas mehr nach Krieg aussieht. Genauso wie die Toten ins Bild gelegt wurden bei diesem Foto aus dem amerikanischen Bürgerkrieg von Timothy O'Sullivan. Die Toten wurden einfach drapiert, weil sie zu weit auseinander lagen. Und moralisch war es noch nicht verwerflich, weil dieser allgemeine Konsens, dass Fotografie ein Beweismittel ist, dass Fotografie etwas Wahres ist, dieser Konsens war noch nicht vorhanden. Da gab es noch kein Unrechtsbewusstsein. Dieses Bild zeigt die Überlebenden der Titanic, die in ihren Rettungsbooten die Nacht überlebt haben. Und wenn man sich das Bild etwas näher anguckt, kann man es sehr genau erkennen. Es ist unterbelichtet und alle Gesichter sind nicht erkennbar. Und darum hat also ein Grafiker die alle nachgezeichnet. Und es ist doch faszinierend, mit wie wenigen Strichen man ein trauriges Kindergesicht hinkriegt. Aber alles ist eine Erfindung. Es ist nichts Realistisches mehr bei.
Auch erkennbare Fotobearbeitungen sollen bis in die 1950er Jahre verbreitet und akzeptiert gewesen sein, hat Ebert erforscht. Presserechtlich verantwortlich sind Redaktionen von Fotoillustrierten, wie der amerikanischen Life oder dem deutschen Stern, die vor dem Siegeszug des Fernsehens die Bildhoheit genießen. Die Reporter und Fotografen, die draußen die Fotos schießen, liefern Originale ab. Solange Fotografen nicht gleich die Landschaft verändern wie Roger Fenton oder den Kontext fälschen wie Horst Fahrs vietnamesischer Kollege, geben deren Fotos in der Regel Wirkliches wieder. Filme werden ohnehin oft erst in der Redaktion entwickelt.
Früher gab es das Negativ, nicht? Wenn man das Negativ von einem Foto hatte, dann war eigentlich ziemlich klar, was gefaked war und was nicht gefaked war, weil ein Negativ ohne Spuren zu manipulieren ist schlechterdings unmöglich. Ja, heute fotografieren wir digital. Es gibt immer wieder die Diskussion, können wir technisch irgendetwas einbauen in die Kameras, um so eine Mutterdatei zu erzeugen?
Die Studenten in Ebert-Seminaren sind bereits mit der digitalen Fotografie aufgewachsen. Die Jüngeren gehören zur ersten Generation, die von Kindheit an am Smartphone Fotos nach Belieben verändert. Manchen ihrer Altersgenossen kommt es bereits merkwürdig vor, ein Foto im originalen Zustand, also ohne jede Bearbeitung, zu veröffentlichen. Erwartungen haben sich verändert. Ein Student meint im Seminar:
Wenn man heutzutage sich anguckt, dass Handys mittlerweile automatisch halt Gesichter glätten und Gesichter verändern, dass das Bewusstsein dafür sich ein bisschen verwässert, dass es schwierig ist, überhaupt die Mechanismen und die Tools zu besitzen, den Unterschied zwischen Wahrheit und Nichtwahrheit zu erkennen und vor allen Dingen aber auch nicht die Erwartung zu haben, die Wahrheit zu sehen, sondern die Erwartung zu haben, dass es eine Wirkung erzielt, die man möchte, ob sie positiv oder negativ ist.
Die neuen Intentionen der Jungen sind bei vielen Alten noch nicht angekommen. Als im Februar 2019 die 15-jährige Rebecca R. in Berlin verschwindet, veröffentlichen Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin ein erstes Fahndungsfoto der Vermissten, das bei der Fahndung helfen soll und von Nachrichtenagenturen sowie zahlreichen Medien veröffentlicht wird. Was auch dem Autor dieses Beitrags zuerst entgeht, bemerkt dessen Tochter sofort. Das offizielle Fahndungsfoto, das auf der Suche nach Rebecca millionenfach verbreitet wird, ist unbrauchbar, weil das Mädchen in Wirklichkeit ganz anders aussieht. Das Porträtfoto stammt aus sozialen Medien und ist eine inszenierte Selbstdarstellung. Reporter der Süddeutschen Zeitung finden es auf dem Instagram-Account des Mädchens als dessen Profilbild. Das sanft gezeichnete Bild, auf dem Rebecca wie ein minderjähriger Filmstar aussieht, wurde mit einer Software wie YouCam Perfect oder Facetune radikal aufgehübscht. Bald darauf veröffentlichen Rebeccas Freunde realistische Fotos, die ein ganz anderes Mädchen zeigen. Doch auch Monate später, als die Hoffnung, Rebecca lebend wiederzusehen, schwindet, erscheint in vielen Medien weiterhin das Foto einer jungen, nachgemachten Brigitte Bardot. Bei Nachfragen verweist die Polizei auf Rebeccas Familie, die das Fahndungsfoto geliefert habe. Bei den Fahndern scheinen die Gepflogenheiten der jungen Generation noch nicht angekommen zu sein.
Ich glaube schon, dass gerade Social Media kulturhistorisch unser Verständnis von Wahrheit und Wahrhaftigkeit immer weiter verändern und auf die Probe stellen. Wenn man das im privaten Raum alleine reduziert, stelle ich immer mehr fest, dass Menschen von sich eine ganz andere Persönlichkeit im digitalen Raum haben als persönlich, wenn man die Person so kennenlernt. Und wenn man sich Role Models anschaut im digitalen Raum, die ganzen Influencer, und wenn man die vielleicht persönlich kennt, ist da eine riesengroße Schere. Und ich glaube, da verändert sich dann auch ein bisschen die Wahrnehmung, was ist überhaupt Fake? Und man nimmt es gar nicht mehr wahr oder es wird als selbstverständlich hingenommen.
Werden Pressefotos weiterhin ernst genommen, obwohl deren Inhalte inzwischen beliebig manipuliert werden können? Wer entscheidet über Originale oder eventuelle Bearbeitungen? Wie werden Fotos auf ihre Echtheit kontrolliert? Und wo beginnt die Fälschung? Der Fotojournalist Horst Faas, der als erster Deutscher den Pulitzer-Preis gewann, steht für die letzte Generation der analogen Fotografen. 2010 erzählt er dem Websender fototv.de:
In Vietnam bin ich normalerweise mit 4 Kameras ins Feld gegangen. 1, 2, 3 für Schwarz-Weiß und eine für Farbe. Entwickelt wurde in alten Krügen. Getrocknet wurde mit dem Föhn, Bilder wurden in der Toilette vergrößert und trotzdem ist die Qualität ganz gut. Die Negative haben sich gut erhalten. Wenn es furchtbar geregnet hat während der Monsunzeit, dann habe ich die Kameras einfach weggesteckt und keine Bilder gemacht. Denn manchmal war es so, dass die Kameras nass wurden und dann habe ich meine Kameras auseinandergenommen und in die Sonne gelegt und getrocknet und dann mit einem kleinen Schraubenzieher wieder zusammengesetzt. Das ging mit der Leica. Die konnte man manuell auseinandernehmen. Heute mit den ganzen elektronischen Teilen einer Kamera ist sowas unmöglich. Ne?
Das analoge Fotografieren macht Arbeit. Trocken und staubfrei muss ein Film in dunkler Umgebung eingelegt und dann jedes einzelne Foto ausgelöst werden. Fotofilme können vielleicht bereits vor Ort entwickelt werden, aber die fertigen Abzüge müssen schnell in die fernen Redaktionen gelangen. Heute betreut Michael Ebert den Nachlass von Horst Faas und findet immer neue Originale.
Das sind wirklich Abzüge, die Horst Faas selber gemacht hat in Vietnam, in Saigon und dann, als er dann 1972 das Land verließ, auch mitgenommen hat. Nicht? Also das sind wirklich Originale. Also nicht das, was man vielleicht gemeinhin als Later Print bezeichnet, also nachträglich gemacht. Man kann halt am Fotopapier schon erkennen, ist das jetzt ein Bild aus den 60ern oder ist das ein Bild aus den 70ern beispielsweise.
In den 60er Jahren werden Fotos elektronisch übertragen. In Saigon stehen damals die weltweit meisten Bildfunkgeräte, hat Ebert recherchiert. Sie übersetzen Fotos in Töne, die über Telefonleitungen an Empfangsgeräte in den fernen Redaktionszentralen gesendet werden. Dort werden die Töne zurück in Fotos übersetzt und ausgedruckt.
Die eigentliche Tätigkeit des Fotografierens und des Berichtens war aber nur eine Seite meiner Arbeit. Die andere Seite war die Logistik, die Technik, die das alles umgab. Kameras, Bildübertragungsgeräte, Dunkelkammern und so weiter. Es war 50 Jahre langer Krieg gegen die Tücken der Objekte. Und ich muss sagen, dass ich viel mehr Zeit damit zugebracht habe, Bildsender zu reparieren und Dunkelkammern auf- und abzubauen und Kameras zu reparieren und trocken zu legen, als ich mit dem eigentlichen Fotografieren verbracht habe.
Die Mühe lohnt sich. 1965 erhält Horst Faas den ersten Pulitzerpreis für seine Fotos aus Vietnam. Während in Deutschland kaum jemand seinen Namen kennt, wird er international immer bekannter. 1971 schickt ihn seine Nachrichtenagentur Associated Press von Vietnam nach Bangladesch, wo ein grausamer Krieg tobt. Faas dokumentiert eine Kundgebung einheimischer Truppen, die für die Unabhängigkeit des Landes gegen Pakistan kämpfen. Am Ende werden plötzlich 4 Gefangene vorgeführt, gequält und dann mit Bajonetten erstochen. Faas fotografiert auch die Morde. Seine Agentur veröffentlicht die Fotos und löst damit eine heftige Debatte aus. Andere Journalisten werfen Faas und seinem AP-Kollegen Michel Laurent vor, durch ihre Anwesenheit die Morde erst ausgelöst zu haben. Als Faas vom Autor dieses Beitrags Jahrzehnte später für einen Fernsehbeitrag interviewt wird, ist er darüber immer noch entsetzt.
Ich bin da geblieben. Denn ich bin da, um zu dokumentieren und nicht mehr eine Meinung zu fassen über was vielleicht wäre und was vielleicht ist.
Gleich nach den Morden müssen die beiden Fotografen flüchten. Ein entfesselter Mob stürmt auf sie zu. Michel Laurent wird 4 Jahre später in Vietnam während eines Gefechts getötet werden und seine Frau und eine 7 Monate alte Tochter hinterlassen. Faas ist überzeugt, dass der gemeinsame Einsatz in Bangladesch Positives bewirkte.
Innerhalb von kürzester Zeit hörten die Brutalitäten in Bangladesch auf. Und zwar hatte Indira Gandhi die Bilder gesehen und daraufhin hat sie sich entschlossen, den Befehl zu geben. Ja, was Besseres kann man sich wünschen als Journalist, ne? Ich wünschte, die Bilder in Beirut und in Israel würden die gleiche Wirkung haben heute, ne?
Ob Indira Gandhi bei ihrer Entscheidung, mit einer militärischen Intervention Indiens den Krieg in Bangladesch zu verkürzen, von Faas Fotos beeinflusst wurde, lässt sich heute nicht mehr prüfen. Schon Monate vorher war es zu Kriegshandlungen zwischen den pakistanischen Aggressoren und der indischen Armee gekommen. Doch wie in Vietnam entstehen auch in Bangladesch berühmte Fotos, die internationale Reaktionen gegen die Kriegstreiber auslösen. Faas bekommt für seine Fotos aus Bangladesch seinen 2. Pulitzerpreis. An weiteren Ehrungen ist er beteiligt, weil er weltberühmte Fotos redaktionell betreut. Zum Beispiel das von der Ermordung eines Vietnamesen durch den Polizeichef von Saigon per Kopfschuss. Sowie das Foto von dem nackten, von Napalm verbrannten Mädchen nach einem Angriff der südvietnamesischen Luftwaffe auf ein Dorf. Bei AP war vorher diskutiert worden, ob man Fotos eines nackten Mädchens veröffentlichen dürfe. Bei vielen Online-Medien würde heute ein Algorithmus auf Frontal Nudity, auf frontale Nacktheit entscheiden und das berühmte Foto vom Napalm-Mädchen in einen virtuellen Papierkorb verschieben und somit löschen. Fotojournalisten und Dokumentarfotografen sollen an Hochschulen lernen, das zu verbessern.
Was ist Realität? Seit der Einführung der digitalen Fotografie steht das Medium unter dem Generalverdacht der leichtfertigen Manipulation. Und das, was ihr hier seht, ist nichts anderes als das erste jemals in Photoshop geöffnete Foto. Jennifer in Paradise, fotografiert von John Knoll. Das ist seine Freundin. Und John Knoll ist einer der Erfinder von Photoshop. Und seit Jennifer in Paradise möglich ist, werden eben die Verdächtigungen der Fotografie immer größer. Und vor allem seriöse Redaktionen haben große Angst, unerkannte Bildfälschungen zu veröffentlichen. Ein Freund von mir hat das mal auf den Punkt gebracht, Volker Lentsch, Fotochef des Stern. Wer faked, der fliegt. Man muss es nur entdecken. Und ich kann nur sagen, der Fake ist überall.
Inzwischen soll jedes fünfte der jährlich für das Weltpressefoto des Jahres eingereichten Fotos manipuliert sein, hat Ebert recherchiert. Nachrichtenagenturen wie Reuters würden inzwischen im RAW-Format gelieferte Fotos ablehnen, weil die rohen Bilddaten besonders einfach bearbeitet und damit auch verfälscht werden können. Bevorzugt würden deshalb komprimierte Formate wie JPEG, weil deren Fälschung ein wenig mehr Aufwand erfordert. Aus Eberts Sicht bietet aber letztlich nur eine seriöse Zusammenarbeit verlässlicher Profis größtmöglichen Schutz.
In Zeiten von Horst Faas gab es natürlich einfach verschiedene Filterfunktionen. Ja? Es gab die Fotojournalistin oder den Fotojournalist, der erstmal entschieden hat, mache ich das Bild. Ja, es gab die Redaktion vor Ort, die gesagt hat, ist das ein Bildinhalt, den wir in die Welt senden wollen? Und wenn das dann in die Welt gesendet worden ist, wurde das aber erstmal nach New York gesendet, in die AP-Zentrale. Und da saß nochmal ein Bildredakteur, der gesagt hat, okay, es ist ein Bildinhalt, von dem wir glauben, dass er eine Relevanz hat und so weiter und so weiter. Dann hat natürlich auch die Redaktion vor Ort gesagt, nein, nein, das Bild müsst ihr bringen. Und New York hat vielleicht gesagt, nein, das ist zu hart oder wie auch immer, ja. Aber da war ein journalistischer Prozess, ja, von wirklich fantastischen Kolleginnen und Kollegen, die einfach mit hoher Erfahrung und hoher Weltkenntnis und Weltsicht, ja, in der Lage waren, also darüber zu berichten.
Rund 10.000 neue Fotos schicken Nachrichtenagenturen heute täglich den Redaktionen großer Magazine, schätzt Ebert. Eine Steigerung von 500-600% im Vergleich zu analogen Zeiten, als Fotos noch nicht aus Computerdateien mit Bildpunkten bestanden. Während die quantitativen und inhaltlichen Anforderungen steigen, verweisen Studien auf bedenkliche Trends im deutschen Journalismus. Forscher der Ludwig-Maximilians-Universität München fanden heraus, dass die Zahl hauptberuflicher Journalisten in Deutschland von 54.000 im Jahr 1993 auf 41.000 in 2017 gesunken ist. Während der Einfluss technischer Qualifikationen sowie sogenannter sozialer Medien wie Facebook und Twitter bei der journalistischen Arbeit ständig steige, würden vor allem die für Recherchen verbleibende Zeit sowie die ethischen Arbeitsstandards schrumpfen. Zunehmend prekäre Arbeitsbedingungen würden ein zum Teil düsteres Zukunftsbild des Journalismus zeichnen, so die Münchner Wissenschaftler. Die Pressefotografen stehen also nicht alleine da bei der Verteidigung des Qualitätsjournalismus. Es lohnt sich, meint Michael Ebert.
Die Fotografie hat eben ihre große Kraftentfaltung im 20. Jahrhundert wirklich deutlich bewiesen. Ein kleines nacktes Mädchen läuft über eine Straße in Vietnam. Die Hindenburg explodiert in Lakehurst. Marilyn Monroe steht auf dem Ross der U-Bahn in New York, ja, und wir haben alle diese Bilder. Wir müssen die nicht sehen. Ja, sie sind in unserer Erinnerung drin und in unserem kollektiven Bildgedächtnis. Dieses Gefühl, ja, das ist noch da, dass ein Foto etwas Wahrhaftiges ist und etwas Ehrliches ist. Und eigentlich würde ich das auch gerne dabei belassen.